Und ich war schon so, ey Mama, die wollen mit mir telefonieren, wie aufregend. Die wollen bestimmt dieses Buch drucken. Und dann haben sie gesagt, das ist zwar ganz schön, was du hier geschrieben hast, Ronja, aber also für mich geht dieses Konzept, eine Sache zu machen, irgendwie nicht so richtig auf. So, um mich weiterentwickeln zu können. Weil ich einfach weiß, deswegen mache ich Dinge, bei denen andere von vornherein Nein sagen. Das ist schwierig. Also das ist so ein, da mache ich gerade so einen Spagat und ich weiß nicht so richtig, wie der nächste Step da aussieht, um ehrlich zu sein.
Herzlich willkommen zu Kaltes Wasser. Mein Name ist Timon Vorhoff am Mikro. Schön, dass du diese Woche dabei bist, wenn ich gemeinsam mit meiner Gästin Ronja Ebeling in verschiedene kalte Wasser reinspringe. Heute geht es ein bisschen mehr um das Thema auch Journalistik, Studium, Generation Z. Denn Ronja ist zweifache Autorin und hat ihr Studium abgebrochen in Journalistik, um mehr in die Praxis einzutauchen und hat dann während der Corona-Pandemie angefangen mit dem Autorinnen-Dasein. Das war ja aber nicht genug und zu ihrem Leidenschaftsthema Generation Z, eine Generation, über die ja auch viel spekuliert wird, viel geredet wird, viel diskutiert wird, sich viel darüber beschwert wird. Darüber hat sie sozusagen auch nochmal ein Startup gegründet, Team of Tomorrow, um entsprechend Unternehmen, denen es schwerfällt, mit der Generation Z klarzukommen, in Anführungsstrichen, sich auf sie einzustellen, das entsprechende Umfeld zu bieten, hier beratend zur Seite zu stehen. Wie das alles so gekommen ist, wie sich das entwickelt hat, ein Weg, der vielleicht auch beim Anfang des Studiums noch gar nicht so klar war, darüber haben wir in der Folge gesprochen. Ich fand es unheimlich spannend und denke, da ist für jeden auch was mit dabei. Falls du mehr über die Generation Z noch wissen möchtest, dann folge auf jeden Fall Ronja Ebeling auf LinkedIn oder Instagram und schau mal bei Team of Tomorrow vorbei. Mir kannst du noch einen kleinen Gefallen tun, indem du bei Spotify oder wo du gerade reinhörst, auf Folgen klickst, damit du auch folgende Folgen und Gespräche natürlich nicht verpasst und mir wiederum die Gelegenheit gibst, noch weiter spannende Leute auch vors Mikro zu bekommen, die ihre Geschichten von ihrer Reise ins kalte Wasser teilen möchten. So viel erstmal dazu und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge mit Ronja. Ja, liebe Ronja, schön, dass du da bist heute im Podcast, im kalten Wasser-Podcast und gemeinsam mit mir nochmal reinspringst in deine Reise der Gründung von Team of Tomorrow. Bevor wir loslegen, nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so eine kurze Intro zu dir. Wer sitzt hier eigentlich mit mir gemeinsam im Raum? Ist jetzt das erste Mal, dass ich im Studio aufnehme. Vielleicht hört man das auch mal. Freue ich mich auch über Feedback. Du bist 26 oder 27?
27.
27 jetzt schon. Du bist, ja, hast Journalismus, für dich für den Journalismus entschieden. Ich weiß gar nicht, bei LinkedIn, ich gucke immer gerne bei LinkedIn vorher rein. Bei LinkedIn hatte ich es gar nicht gesehen. Vielleicht sprechen wir darüber auch später nochmal, dass du jetzt kein Studium irgendwie in dem Bereich gemacht hast.
Mhm, habe ich abgebrochen, erfolgreich. Hast
abgebrochen. Okay, dann fangen wir gleich direkt mal an. Und bist bei Gruner und ja, erstmal gelandet hier in Hamburg. Freie Journalistin, bist Buchautorin von mittlerweile zwei Büchern. Das Neueste, gerade erst rausgekommen, Work Reloaded, durfte ich auch bei deiner Buchpremiere dabei sein und vorher 2021 schon das Buch Jung, besorgt und abhängig. Und bist zudem Keynote-Speakerin, eben um das ganze Thema Zielgruppe Generation Z, zu der ich mich jetzt leider nicht mehr dazu zählen kann, und Podcast-Host von deinem Podcast Hungry Minds. Und vom Team of Tomorrow gibt es, glaube ich, auch schon kleine Podcast-Episoden, die online sind. Und ganz neu, darüber sprechen wir jetzt heute, Gründerin, was heißt ganz neu, 2021 gegründet, Team of Tomorrow. Ja. Das mal so als kleiner, kurzer Überblick, wer hier auch mit mir im Raum sitzt.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Schön, dass du zugesagt hast. Und dann will ich direkt mal einsteigen mit dem Thema, wo du gerade auch schon gesagt hast, ja, LinkedIn, das ist schon korrekt so. Da steht nicht, dass ich jetzt studiert habe. Es ist ja so, ich weiß nicht, wie das beim Journalismus ist. Ich kenne mich da recht wenig aus. Ich bin studierter Ingenieur und da gehört halt ein Studium meistens dazu.
Was Ordentliches hast du gemacht. Ne?
Wie ist das denn im Journalismus? Ist das auch so ein Siegel, das man haben muss, wenn man mit dem Thema Journalismus startet?
Ja, also insgesamt kann man schon sagen, dass der Journalismus oder generell die Medienbubble sehr akademisch ist, sehr akademisch geprägt ist. Das spiegelt sich leider auch in den Tarifverträgen wieder. Das heißt, Menschen, die einen Studiumabschluss haben, verdienen mehr als Menschen wie ich, die kein Studium absolviert haben. Ich habe angefangen zu studieren. Modejournalismus und Medienkommunikation hier in Hamburg. Das ist auch der Grund, warum ich von NRW nach Hamburg gezogen bin. Und fand das vom Ding her auch ganz interessant und schön, habe aber relativ früh gemerkt, dass ich gar kein Unimensch bin. Also so gar nicht. Dieses Theoretische und gerade etwas so Lebendiges wie Journalismus, theoretisch in der Uni zu lernen, und zwar nur theoretisch, hat in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Auch wenn es da natürlich auch wichtig ist zu sagen, beim Journalismus handelt es sich um ein Handwerk und da sind natürlich gewisse Grundsätze zu kennen und zu beherrschen, das ist schon wichtig. Das kann man aber auch in einer Ausbildung lernen. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich während meines Studiums in den Semesterferien ein Praktikum bei Gruner und Jahr gemacht habe und mir daraufhin ein Volontariat angeboten wurde, also eine journalistische Ausbildung. Und da habe ich dann zugeschlagen, das habe ich dann gemacht, weil sie eben gesagt haben, müsste es dann aber jetzt direkt anfangen. Und dann habe ich nicht gezögert und habe gedacht, okay, dann breche ich jetzt mein Studium ab und mache die Ausbildung, weil es für mich sehr viel sinnvoller auch finanziell war, während der Ausbildung ein festes Gehalt zu bekommen, als neben dem Studium drei verschiedene Jobs zu machen. Also ich habe damals im Friseursalon an der Rezeption gearbeitet, ich habe in der Kinderkochschule gearbeitet, ich habe sehr viel Babysitting gemacht, ne? Habe sehr, sehr viel gearbeitet.
Was man so kriegen kann.
Genau, alles, was man kriegen konnte, habe ich gemacht. Auf dem Weihnachtsmarkt Plätzchen verkauft, alles. Und es war irgendwie sinnig, lieber einen Job zu machen, als 12.000 verschiedene. Dann habe ich aber während dieses Volontariats, und darüber sprechen wir sicherlich später auch, festgestellt, dass ich mich eigentlich genau danach sehne. Also verschiedene Jobs machen zu können und eben auch die Abwechslung zu haben.
Mhm. Das, also nochmal ganz kurz für mich, weil so im Ingenieurstudium ist es so zum Beispiel, da lernt man ganz viele Formeln. So, da ist sehr viel Theorie und Sachen, die man natürlich auch lernen muss, wie du auch gerade sagtest, ist auch Journalismus ist auch ein Handwerk. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert, dass du sagst, Journalismus-Studium ist auch sehr trocken. Mhm. Weil da hätte ich jetzt gedacht, da ist man auch viel dabei, irgendwie Artikel zu schreiben oder sonstige Sachen zu machen. Ich habe jetzt natürlich gar keinen
Bild. Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf die Uni oder Hochschule an. Mhm. Ich war jetzt nicht so happy mit meiner Uni.
Okay.
Also dadurch, dass es auch noch Modejournalismus speziell war, für das ich mich damals entschieden habe, war es halt auch zum Teil dann sehr historisch geprägt. Es ging um Schnitttechnik, es ging um Schnittentwicklung, um verschiedene Epochen und Zeiten und natürlich auch die gesellschaftliche Einordnung von Mode und Modetrends. Und das ist ja schon interessant, weil es kann auch sehr politisch und sehr gesellschaftskritisch sein, Mode an sich. Es ist jetzt nicht nur alles Pink und Blümchen, ne? Und aber ich habe dann schon relativ früh gemerkt, dass ich nicht bei Mode bleiben möchte.
Und das Volontariat, das war dann so, dass da dann auch eigentlich es klar war, dass du das Studium abbrechen musst, wenn du das machen willst.
Ja, genau, Freizeit. Weil die haben sich im Prinzip nicht richtig meinen Lebenslauf angeschaut, okay. Zu meinem Glück. Ich habe halt ganz random nach meinem Praktikum eine E-Mail von dem damaligen Chefredakteur oder stellvertretenden Chefredakteur bekommen. Hey Ronny, bei uns ist eine Volontärin abgesprungen, die wäre jetzt eigentlich bald gestartet. Hättest du nicht Lust, ihre Stelle zu übernehmen? Und wenn ja, dann schick doch mal deinen Lebenslauf an die Online-Chefin. Und ihr habe ich dann meinen Lebenslauf geschickt und da stand halt auch fett drin, dass ich erst 2020 oder so mit meinem Studium fertig sein werde. Und den Lebenslauf haben sie sich aber nicht richtig angeguckt. Das heißt, ich wurde zum Gespräch eingeladen und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Ich habe erzählt, was ich schon während des Studiums gemacht habe, dass ich mit Mitstudierenden einen Blog gegründet habe und so. Solche Dinge eben, wie viele Praktika ich auch generell schon gemacht habe. Und die haben dann gesagt, ja, hört sich mega an. dann kannst du ja im Januar anfangen. Und es war Dezember. Und ich so, hä, wie im Januar anfangen? Ich bin noch erst. Ich brauche noch ein paar Jahre. Ich bin erst im zweiten Semester. Und das hatten die gar nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich halt gefragt, ist es denn wichtig, dass ich ein Studium habe? Und sie haben gesagt, nee, das ist uns eigentlich egal. Und tatsächlich wünsche ich mir, dass mehr Redaktionen sagen, nee, das ist mir eigentlich egal, ob du ein Studium hast oder nicht, weil es nicht richtig ist, dass im Journalismus so viele Menschen mit einem akademischen Hintergrund sitzen. Also in manchen Bereichen ist es vielleicht wichtig, aber wir müssen uns ja vor Augen halten, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist es eigentlich, vielfältig über die Gesellschaft zu berichten, über gesellschaftliche Entwicklungen, über politische Entwicklungen und auch politische Entscheidungen aus verschiedenen Perspektiven einordnen zu können. Und das gelingt uns nur, wenn unsere Redaktionen vielfältig aufgestellt sind. Und das bedeutet eben auch, dass wir dort Menschen brauchen, die noch nie eine Uni von innen gesehen haben. Genauso wie ich beim Deutschen Bundestag sage, da sitzen genug Leute mit einem Jurastudium, da sollten vielleicht mal ein paar mehr Handwerker und Handwerkerinnen sitzen.
Landwirte.
Und Landwirte, genau, unter anderem zum Beispiel, um eben verschiedene Perspektiven reinzubringen.
Mhm. Ja. Okay. Das heißt, also, Journalismus war jetzt für dich nicht die falsche Entscheidung gewesen, es war für dich die richtige, weil manchmal ist es im Studium auch so, dass man dann merkt währenddessen so,
nee, okay, nur der Weg ist dahin.
Doch nicht das Richtige.
Und das ist halt auch spannend, weil wenn man ein Abi in Deutschland hat, dann ist es halt nach wie vor so, dass man sagt, gut, ich habe jetzt dieses Abi, also gehe ich an die Uni.
Studium, klar.
Aber wir sind nicht alle Uni-Menschen, also vom Charakter her. Und ich bin halt eher so ein Learning-by-Doing-Mensch. Und deswegen will ich die Sachen erleben, die ich lerne. Und so lerne ich eben auch am besten. Und sich das selber einzugestehen und diesen vielleicht unkonventionellen Schritt zu machen, hat vielleicht auch schon etwas von ins kalte Wasser springen. Weil als ich meinen Eltern damals erzählt habe, Leute, hieß, ich breche das Studium ab, haben die mir erstmal den Vogel gezeigt.
Ja, kann ich glauben. Das heißt, das war schon so ein bisschen der erste, also vielleicht war es auch gar nicht, wahrscheinlich war es gar nicht der erste Sprung ins kalte Wasser für dich, sondern du bist vorher auch schon mal in kalte Wasser gesprungen. Wie kamst du zu dem Punkt, dass du die Entscheidung dann auch für dich relativ klar und deutlich auch in der kurzen Zeit sozusagen treffen konntest, dass du sagst, okay, ich riskiere das jetzt und breche das Studium ab, obwohl ich weiß, dass im Journalismus so ein Studium schon auch einem weiterhelfen kann und vielleicht auch später gleich mehr Gehalt heißt. Hast du vorher schon Erfahrungen gehabt in deiner Jugendzeit, Kindheit, wo du öfter auch mal mit ähnlichen Situationen konfrontiert warst, wo du dann für dich entscheiden musstest, okay, ich riskiere das jetzt. Ich weiß zwar nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber irgendwie fühlt sich's richtig an.
Ja, also ich glaube, meine Eltern haben in dem Sinn einen guten Job gemacht, dass sie mir sehr gut beigebracht haben, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das bedeutet nicht, dass meine Eltern alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, für gut heißen. So, gerade im ersten Moment, das mit dem Studium fanden sie überhaupt nicht cool. Aber sie unterstützen mich darin. Und damit meine ich nicht, dass sie mir den roten Teppich ausrollen. Also ich äußere einen Wunsch und meine Eltern sorgen dafür, dass es möglich wird. So ist es auf gar keinen Fall. Aber ich weiß eben, dass ich mich, obwohl sie etwas am Anfang kritisieren, trotzdem auf sie verlassen kann. Also sie würden niemals nach einer Fehlentscheidung zu mir hinkommen und sagen, ich habe sie doch von Anfang an gesagt.
Siehste.
So, siehste Kind. Sondern sie lassen mir immer meinen Freiraum und wenn ich dann auf die Schnauze falle, dann nehmen sie mich trotzdem in den Arm. So, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von meinen Eltern, die sie mir auch mitgegeben haben, die mich auch ins kalte Wasser springen lässt. So. Und die aber auch gleichzeitig dafür gesorgt hat, also dadurch, dass sie mir nie den roten Teppich ausgerollt haben, ne, die gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass ich Dinge auch selber machen musste. Also das fing schon an, als ich mit 14 gesagt habe oder festgestellt habe, ich brauche mehr Geld, um mir das zu finanzieren, was ich mit 14 in meiner Freizeit halt so machen wollte. Und meine Eltern halt das, also diese Entscheidung, in dem Fall halt Geld für Klamotten und für Schminke auszugeben mit 14, Und da haben die halt gesagt, nee, dafür kriegst du von uns kein Geld. Wir arbeiten für unser Geld. Wenn du Geld haben möchtest, dass du für so ein Zeug ausgeben willst, dann musst du auch arbeiten gehen. So, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Ich habe gar keinen Bock mehr, euch zu fragen, ob ich jetzt 5 Euro bekomme. So, dann suche ich mir jetzt einen Job. Und dann bin ich losgezogen mit 14 damals und habe mir einen Job gesucht. Ich habe da natürlich nicht so viele gefunden, die man machen durfte und konnte. Habe aber dann nachher am Ende des Tages einen Job bekommen in einer Fleischerei, in der ich dann abends nach Feierabend putzen konnte. Für 5 Euro die Stunde. Und meine Mama hat noch gelacht und hat gesagt, du, das hältst du doch keine Woche durch, ne? Und ich habe es 2 Jahre durchgezogen. Und bin dann irgendwann ins Hotel gewechselt, habe dann da geputzt und gekellnert, dann eine Eisdiele, dann habe ich sehr lange im Steak-Restaurant gekellnert. Also war dann eigentlich 6 Jahre von meinem 14. bis zum 20. Lebensjahr immer irgendwo in der Gastro im Service unterwegs. Und das hat mich schon sehr geprägt, glaube ich. Und auch dafür gesorgt, dass ich die Sachen, die ich haben will, also dass ich da weiß, ich muss mir das schon erarbeiten. So, weil es halt niemanden gibt, der halt sagt, okay, Prinzessin, wünsch dir was und ich mach's möglich, sondern
ich habe hier die Kontakte, ich mach mal irgendwie gerade kurz zwei
Anrufe. Ja, meine Eltern fanden zum Beispiel auch die Entscheidung Journalismus total banal, weil das für sie ein komplett unsicherer Job ist. Also die Medienbubble an sich. So, das ist etwas, das ist zwar etwas von der Gesellschaft Geachtetes, sage ich mal. Also das ist ein anerkannter Beruf und gleichzeitig wissen alle, damit verdienst du nicht viel.
Da springt nicht viel bei rum dann am Ende.
Springt nicht viel bei rum, genau.
Viel Arbeit für nichts.
Genau, und deswegen wollten meine Eltern immer, oder sie haben mir nahegelegt, mach doch nochmal irgendwie ein Praktikum im Großhandel oder so. Willst du nicht nochmal was Sichereres probieren? Und ich habe dann auch tatsächlich ein Praktikum gemacht bei Diesel in Düsseldorf und habe dann aber gesagt, boah Leute, das ist es einfach nicht. Das ist es einfach nicht. Ich muss was anderes machen, ich muss Journalismus machen. Und ja, das habe ich dann gemacht.
Ja, dann hast du Journalismus gemacht. Du warst quasi in der Praxis auch angekommen bei Gruner und Jahr. Und dann hast du den Job irgendwann auch gekündigt.
Mitten in der Corona-Pandemie.
Man hat jetzt vielleicht schon Parallelen rausgehört auch. Du warst ja dann da, wo du erstmal hin wolltest und du warst auch mittendrin im Lernen und dich weiterentwickeln, das Handwerk quasi in der Praxis auch schärfen und deine Werkzeuge irgendwie finden und hast dann aber für dich entschieden, während der Corona-Pandemie zu sagen, okay, ich kündige, wie kam es dazu?
Ja, also ich habe erstmal mein Volontariat, also diese journalistische Ausbildung beendet und bin danach noch ein Jahr bei Gruner und Jahr geblieben. Und dann war für mich persönlich aber absehbar und man liest das ja auch in, oder man hat es jetzt mittlerweile auch in verschiedenen Medien gelesen, dass Gruner und Jahr mit RTL fusioniert ist und diese Strategie, die ist für einige sinnvoll und für andere können es nicht nachvollziehen. Und das will ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht beurteilen. Aber ich habe einfach gemerkt, da oben in der Chefetage werden gerade Entscheidungen getroffen und ich werde da nicht mit einbezogen. Also beziehungsweise diese Entscheidungen werden nicht transparent kommuniziert. Mittlerweile wissen wir, mittlerweile kennen wir die Entscheidungen ja alle. Aber vor 3 Jahren, also 2019, 2020, hat man halt einfach immer nur so flurfunkmäßig gehört, da werden Entscheidungen getroffen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, okay, was ist denn hier meine Perspektive jetzt, ne? Und dann hat sich ergeben, dass ich mein erstes Buch schreiben durfte.
Wie hat sich das ergeben?
Ja, das ist alt.
Hat jemand angeklopft, hat gesagt, so Bonja.
In etwa, also beziehungsweise ich war dann erstmal in Kurzarbeit während der Corona-Pandemie und zwar zu 100% und hatte gar nichts zu tun. Und
Zeit hattest du.
Ich hatte Zeit, genau. Und ich habe diese Zeit auf der einen Seite genutzt, um eine alleinerziehende Mutter beim Homeschooling zu unterstützen. Das war auch cool. Und dann war mein Tag aber halt immer noch nicht um und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und ich habe angefangen, einen Roman zu schreiben über häusliche Gewalt in der Corona-Pandemie. Und nach 100 Seiten dachte ich, so ist gar nicht so schlecht. Vielleicht bietest du den einfach mal verschiedenen Verlagshäusern an. Und das habe ich dann gemacht, aber auch komplett naiv und blauäugig. Ich wusste nicht, dass man zwischen dem, also dass zwischen dem Verlag und dir noch eine Agentur sitzt, ein Literaturagent, eine Agentin, die vermittelt, das wusste ich nicht, hatte überhaupt gar keine Ahnung, und dementsprechend habe ich natürlich auf meine ganzen E-Mails keine Rückmeldung bekommen oder wenn, dann Absagen. Und dann habe ich
motivierend,
genau. Und dann habe ich halt einfach angefangen, auch teilweise komplett random diese 100 Seiten an Verlagshäuser zu schicken, unter anderem an Edenbooks. Und die wollten dann ein Telefonat mit mir haben. Und ich war schon so, ey Mama, die wollen mit mir telefonieren, wie aufregend. Die wollen bestimmt dieses Buch drucken. Und dann haben sie gesagt, das war ganz schön, was du hier geschrieben hast, Ronja, aber wir machen keine Romane, wir machen nur Sachbücher. Und ich so, upsi, ja sorry, habe ich mich voll schlecht informiert, einfach copy-paste-mäßig alles rausgehauen an alle Verlage. Und bei euch ist es auch gelandet. Aber dieses Gespräch war wirklich großartig mit der damaligen Verlagsleitung. Wir hatten direkt irgendwie einen Vibe, das Gespräch ging eine Stunde. Und am Ende hat sie mir vorgeschlagen, ja warum schreibst du denn nicht über deine eigene Generation in der Pandemie, in der Krise? Oder bist du total zufrieden mit dem, wie es läuft, auch politisch? Und ich sage, nein, natürlich bin ich nicht zufrieden. So, mich nerven total viele Dinge. Das komplette Bildungssystem ist gerade im Eimer. Junge Menschen werden gnadenlos übersehen von der Politik. Natürlich bin ich nicht zufrieden. Aber schreibe ich darüber jetzt ein Buch?
Ja, mache ich. Wie alt warst du da?
Da war ich 24.
Okay.
Gerade ja, 24 geworden.
Ist, ja. Also als ich 24 war, habe ich jetzt nicht daran gedacht, irgendwie ein Buch zu schreiben zum Beispiel.
Ja, genau.
Aber und gut, ich war mit 24 war jetzt auch nicht eine Corona-Pandemie da, wo ich ganz viel Zeit hatte und mir überlegt habe, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit?
Ja, und dann hat sie gesagt, schreib doch einfach mal ein Probekapitel und eine Inhaltsangabe, eine grobe, damit wir wissen, wie du es aufziehen würdest. Und dann hat aber schon wieder mein regulärer Job gestartet, also die Kurzarbeit war vorbei. Ich habe es dann so nebenbei gemacht, dieses Kapitel geschrieben und prompt lag der Vertrag bei mir auf dem Tisch.
Okay.
Und ich dachte so, shit, wie mache ich das denn jetzt? Weil ich hatte nur 12 Wochen Zeit, um dieses Buch zu schreiben.
Ja.
Und dachte dann, das schaffe ich nicht in einer Festanstellung. Und dann war das für mich so ein bisschen der Anstoß, okay, entweder ganz oder gar nicht. Dann muss ich jetzt meinen festen Job bei Gruner und Jahr kündigen. Ich weiß sowieso nicht, wo die ganze Reise hingeht, nicht nur strategisch, was das Unternehmen angeht, sondern halt auch einfach pandemiebedingt natürlich. Ne? Und ich schreibe jetzt erstmal dieses Buch. Das ist jetzt so der nächste Step. Ja, und so ist Jung besagt abhängig eine Generation in der Krise entstanden, und was dann 2021 pünktlich zur Bundestagswahl im September erschienen ist.
Ja, Glückwunsch dazu erstmal, zu der Entscheidung zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch, auch wenn ich finde, so ein Buchschreiben verbindet man immer mit, ja, da muss man ja erstmal was erlebt haben. Vor allem die Art von Buch, die du ja geschrieben hast, ne, ich erzähle mal was über mein Leben und über meine Perspektive, ist meistens eher, okay, ich war schon mal Bundespräsident oder ich habe schon mal ein Unternehmen geleitet und jetzt schreibe ich nochmal alles so nieder, was ich weiß,
Sachbücher,
bevor ich den Löffel dann abgebe, damit das irgendwo auch dokumentiert ist. Von daher finde ich schon eine sehr mutige Entscheidung, auch zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal ein Buch in dem Alter von 24. Da macht man sich oder kann man sich halt auch sehr gut angreifbar machen, könnte ich mir vorstellen. So in der ganzen Szene dann vielleicht auch.
Ja, überall einfach, also auch generell, bei Fremden, die dann das Buch lesen oder mich irgendwo in der Zeitung oder im Fernsehen sehen, die dann sich eine Meinung über mich bilden. So, und basierend auf dem Buch. Und ich habe ja natürlich sehr viele Informationen über mich preisgegeben, gerade in dem ersten Buch.
Mhm.
Aber mir war auch wichtig, dass ich so ein paar Dinge doch für mich behalte. Also das war der erste Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es ist okay, wenn ich mich mit dem Buch angreifbar mache, aber ein paar Aspekte meines Lebens möchte ich bewusst nicht in dieses Buch schreiben. Also sich das bewusst vorzuhalten und sich dafür auch zu entscheiden, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man sowas generell macht, egal in welchem Alter. Aber natürlich war das auch der Moment, in dem man dann zum ersten Mal weirde E-Mails bekommen hat oder weirde Nachrichten auf Instagram von irgendwelchen anonymen Profilen, die einen Hass auf junge Menschen entwickelt haben oder auch auf junge Frauen generell so und wahrscheinlich einfach unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Ne? Und das, also dieses Ausmaß war mir nicht so ganz klar tatsächlich. Generell, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben, weil wie gesagt, ich hatte 12 Wochen Zeit für dieses erste Buch und ich bin da so super rational rangegangen. Ich dachte, okay, ich muss am Tag so und so viele Zeichen schreiben, damit ich dieses Limit von oder diesen Zeitraum von 12 Wochen einhalten kann. Dass es aber manche Tage gibt, in denen ich überhaupt nicht schreiben kann, in dem ich emotional auch einfach super fertig bin. Geht in dem Buch ja auch um sexualisierte Gewalt und so weiter. Und das macht natürlich auch etwas mit mir, so das alles aufzuschreiben. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. So, also wenn ich gewusst hätte, wie erschöpft ich nach dem Schreibprozess sein würde, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber das ist auch eigentlich ganz cool, weil ich glaube, also in deinem Podcast sprichst du ja über das ins kalte Wasser springen. Und ich glaube, es braucht auch immer ein Stückchen Naivität, um das alles machen zu können, weil Naivität wird in unserer Gesellschaft ja als etwas total Negatives ausgelegt, aber eigentlich ist Naivität etwas super Großartiges. Also das verleitet uns ja auch mal dazu, Dinge zu tun, die wir aus einer rein rationalen Perspektive so nicht machen würden. Und ich, es hört sich weird an, aber ich liebe es, ein teilweise super naiver Mensch zu sein. Weil ich einfach weiß, deswegen mache ich Dinge, bei denen andere von vornherein Nein sagen. Und ich komme trotzdem klar.
Ja.
Ne? Also, weil ich halt auch so aus meiner Komfortzone rauskomme. Und zum Beispiel auch das Thema Selbstständigkeit. Ich dachte damals, und darüber sprechen wir gleich sicherlich auch noch, ich dachte damals, Krankenversicherung könnte so ein Punkt sein, der recht teuer wird. Aber als ich noch studiert habe, musste ich ja auch nur 90 Euro zahlen im Monat. Viel mehr kann das ja gar nicht sein. Ich habe mich einfach gar nicht, in dem Bereich bin ich gar nicht informiert, total naiv. Wenn ich aber gewusst hätte, wie teuer Versicherungen sind, also wenn ich das von vornherein gewusst hätte, dann hätte ich mich vielleicht gar nicht selbstständig gemacht, weil mich diese Summen dann so eingeschüchtert hätten, dass ich mich dann vielleicht dagegen entschieden hätte. Anstatt andere Lösungen zu suchen. Also ich finde, Naivität ist etwas Großartiges. Gesunde Naivität.
Die Naivität, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, und du hast es auch schon richtig vermutet, in den Gesprächen, die ich viel führe, wo halt viel auch Gründer und Gründerinnen dabei sind, da sind sehr viele dabei, die auch sagen, hätte ich vorher gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. So dieses diese Unwissenheit auf das, was ich mich da eigentlich einlasse und das Ausblenden von den, das, was könnte und was könnte alles schiefgehen, ist oftmals das, was halt dazu führt, dass die Menschen, die es dann wirklich durchziehen, dann auch machen, weil man kann sich alles, glaube ich, ausreden. Du hättest ja auch bei dem Schritt zu sagen, okay, ich kündige jetzt den Job und schreibt das Buch, hättest du ja auch ganz viele Sachen noch dir sagen können nach dem Motto, okay, das und das ist gerade Corona-Pandemie, ist eigentlich besser, wenn man jetzt einen sicheren Job hat, auch wenn der vielleicht jetzt gerade nicht, auch wenn der jetzt vielleicht gerade nicht so, weil wer weiß, wie gut das Buch dann auch funktioniert. Ne? Also es kann ja auch ein Flop sein und dann stehe ich erstmal ohne Job da und komme dann vielleicht doch wieder bei Grunau und ja an und sage, ah, ich habe es mir doch anders überlegt.
Aber deswegen immer im Guten gehen. Das ist ja, ganz, genau. Ganz wichtig. Ja. So, es ist so wichtig, wenn man sich von einem Arbeitgeber trennt oder generell, wenn man eine Entscheidung trifft, das im Guten zu tun und nirgendwo ja, Türen zuzuknallen, weil dann kann man sie eben auch nicht nochmal wieder öffnen.
Ja, ja. Definitiv. Ich habe auch gerade gekündigt. Ich hatte auch einige Stimmen, die mir gesagt haben, ja, geh doch einfach oder melde dich dann den letzten Monat noch, wieso meldest du dich noch letzten Monat noch irgendwie krank oder was? Das sind ja alles so Möglichkeiten, die dann auch gemacht werden, wo ich für mich gedacht habe, nee, ich möchte das hier noch vernünftig zu Ende führen und auch eine gute Übergabe machen. Ja. Nur dann kommen auch Angebote, die dann sagen, übrigens, du weißt, die Tür steht immer offen, ne? Also kannst dich immer wieder melden, falls du dir doch irgendwie nochmal anders überlegst. Und das gibt dann doch nochmal so eine Portion extra Sicherheit auch zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt noch nicht den nächsten Job, aber ich habe jetzt erstmal für mich die Entscheidung getroffen, ich mache jetzt erstmal einen klaren Cut und probiere jetzt gerade erstmal was anderes.
Ja.
Genau. Wir waren bei Naivität und da will ich vielleicht dann den Sprung machen zum nächsten Feld, wo du dann vielleicht auch gesagt hast, okay, ich weiß zwar nicht ganz genau, was da auf mich zukommt, aber irgendwie habe ich da jetzt gerade das Bauchgefühl, was mir sagt, ich mache das jetzt. Und zwar die Gründung von Team of Tomorrow. Das ist so ein bisschen, kann ich einfach mal vermuten, stelle ich jetzt einfach in den Raum, einhergegangen mit deinem Buch, wo du dich ja dann auch mit der Generation Z, zu der du ja auch gehörst, dich beschäftigt hast und dann, du hast gesagt, schon viele E-Mails auch bekommen hast, die jetzt nicht so schön waren, aber sicherlich auch viele E-Mails bekommen hast, die dir zugesprochen haben, die auch dich dann teilweise auch ja eingeladen haben, wahrscheinlich zu sagen, wir wissen, dass das Thema wichtig für uns ist, teilweise als Unternehmen oder wie auch immer, und wir würden gerne mal uns mit dir unterhalten oder komm mal vorbei, halt mal einen Vortrag oder wie auch immer, sodass du den Need erkannt hast. Okay, da gibt es ganz viele Unternehmen da draußen, die sich noch nicht darauf eingestellt haben, dass sich da gerade was enorm verändert am Arbeitsmarkt und da aber selber gerade halt aus ihrer Perspektive nicht ganz genau wissen, wie sie es überhaupt angehen sollen und wie sie es machen. Und es jetzt noch nicht so viele Bücher gibt aus dieser Generation Z. Also es gibt ja schon so ein paar Agenturen, die sich da jetzt auch mittlerweile drauf spezialisiert haben. Prominent ist da, glaube ich, Yael Meyer mit Siem, wo dann nochmal so dieses ganz andere mit 19 Gründen und so und ach, wie kann man das machen und das funktioniert ja doch, auch nochmal ein Faktor ist, der für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber zurück zu meiner Frage. Es reicht ja, manchmal ist es ja oft einfach nur eine Idee, dass man sagt, du kriegst E-Mails und Fragen und denkst du so, okay, klar, ich kann mal auch mich treffen zum Kaffee oder zum Gespräch. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gründe da jetzt ein Unternehmen drauf, wo ich versuche vor allem der Fokus ist, wenn ich es richtig gesehen habe, der Mittelstand. Mhm. Vielleicht auch noch mal eine Frage, warum du jetzt den Fokus auf den Mittelstand legst, dass ich da jetzt was gründe.
Ja, also erstmal, als dann dieses Buch erschienen ist, Jung besorgt abhängig, 2021 war mein erster Impuls oder mein erster Schritt, den Podcast Hungry Minds dazu zu starten. Hungry Minds, eine Generation, die fordert, weil ich mein eigenes journalistisches Produkt haben wollte und ich angesichts der, ich sag mal in Anführungszeichen, Medienkrise, in der ich meinen damaligen Verlag Gruner und Jahr oder meinen früheren Arbeitgeber gesehen habe, aber auch ganz, ganz viele andere Medienhäuser, gesagt habe, ich möchte eine eigene Plattform haben, auf der ich meine eigenen journalistischen Inhalte veröffentlichen kann, ohne von der Entscheidung von großen Medienhäusern abhängig sein zu müssen. So, das war mein erster Wunsch, diese Unabhängigkeit in diesem Bereich zu haben.
Also, dass du nicht immer eingeladen werden musst in entsprechende Medien sozusagen.
Ja, genau. Und dass ich auch meine Medien oder beziehungsweise meine Texte und so weiter nicht an andere Medienhäuser verkaufen muss, sondern dass ich einen eigenen Podcast habe, den ich monetarisiere und über den ich dementsprechend meine Miete zahlen kann und nicht, indem ich, ja, also wenn wir uns anschauen, wo wird bei Medienhäusern als erstes gespart, dann sind es häufig die freien Mitarbeitenden, sprich ich. So. Und das war mir halt da in der Corona-Pandemie speziell eben sehr bewusst, weshalb ich eben mein eigenes journalistisches Produkt, also Hungry Minds, entwickeln wollte. Das war der erste Step, was natürlich dazu geführt hat, dass dieses ganze Thema junge Perspektive auf gesellschaftliche und politische Ereignisse und so weiter, das hat mein Profil geschärft, sage ich mal, in der Außenwahrnehmung wahrscheinlich, weshalb immer mehr Unternehmen oder auch Organisationen auf mich zugekommen sind. Es hat mich am Anfang sehr überfordert, diese Frage, wie tickt denn die junge Generation? Weil ich halt dachte so, ja, aber die ist doch klar, die junge Generation gibt es in dieser Form nicht. So, das sind ganz viele einzelne Individuen. Und
ich bin auch nur ein Individuum von der ganzen Generation.
Genau, was wollt ihr denn jetzt, dass ich für diese Generation spreche? Das hat mich komplett überfordert. Und auch dieses ganze Game, Speaker-Aufträge, Vorträge halten und so weiter. Das ist ja nochmal so eine Bubble für sich. Und ich kannte bisher niemanden, der zu dieser Bubble zählte, weshalb ich auch niemanden hatte, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Deswegen war ich erstmal komplett überfordert, hab's aber erstmal gemacht. Natürlich für total billig Geld, weil ich die Preise nicht kannte, muss man halt auch einfach sagen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man in so ein neues Metier reinrutscht, sich da zu informieren. Und zwar nicht nur mit anderen Frauen in meinem Fall, weil ich auch sehr früh gemerkt habe, also es gibt ja so Frauengruppen, in denen sich über Finanzen ausgetauscht wird und so weiter. Und das finde ich total gut. Und es hat mir am Anfang auch total viel geholfen, dieses Tabuthema Geld zu brechen und zu fragen, hey, wie viel nimmst du denn da und dafür? Aber ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, boah, das ist eigentlich auch schon wieder shitty, weil wir uns den Gender Pay Gap einfach gegenseitig zuschieben und reproduzieren, indem wir reine Frauenrunden haben. Und deswegen war es für mich dann ab einem gewissen Punkt ganz wichtig, mich eben auch mit Männern auszutauschen, auch mit älteren Männern. Und habe davon enorm profitiert. Und irgendwann war ich dann in diesem Speaker-Bereich so sicher und die Nachfrage war aber so groß oder ist nach wie vor eben noch groß, dass ich mir gewünscht habe, ein skalierbares Produkt zu entwickeln. In dem Fall dann eben eine E-Learning-Plattform mit verschiedenen E-Learnings. Um diese Fragen, die verschiedene Unternehmen stellen, die aber immer ähnliche Fragen sind, muss man ja sagen, gerade hinsichtlich des Fachkräftemangels, einmal für alle zu beantworten und es zu einem skalierbaren Produkt zu machen.
Weil du bist nur eine Ronja.
Weil ich bin nur eine Ronja, und genau. Und mein
nicht
Tag
365
hat nur
Tage im Jahr, man will auch ein bisschen Pause zwischendurch haben, aber
genau.
Eine begrenzte und, Zeit. Ja.
Und wenn ich, also keine Ahnung, aktuell ist halt voll heavy. Ich habe halt in der Regel so 3 Hotelübernachtungen in der Woche. Und das zehrt natürlich halt auch an den Kräften, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist. Und aus journalistischer Perspektive ist ein skalierbares Produkt einfach Goal. Weil das gibt es im Journalismus in dieser Form natürlich nicht. Und ich habe aber sehr, sehr viele journalistische Kolleginnen gesehen, denen genau, also die freiberuflich gearbeitet haben und denen das ja zur Stolperfalle wurde, dass es im journalistischen Bereich eben nicht die Möglichkeit gibt, skalierbare Produkte zu entwickeln oder dass es sehr, sehr schwierig ist. Gerade wenn es dann irgendwann um Mutterschutz und Elternzeit geht, als Selbstständige generell und als freie Journalistin bekommt man keinen Mutterschutz. Das heißt, man muss halt wirklich bis zur Geburt basically arbeiten und man muss sich irgendwie selber ein Konstrukt bauen, das funktioniert, das finanziell funktioniert und da ist ein skalierbares Produkt für mich einfach ganz, 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 ganz groß gewesen oder ein ganz, ganz großes Goal irgendwie, weil mir das ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat und weil ich schon mit damals dann 25, 26 wusste, ich möchte wahrscheinlich eines Tages Mutter werden und damit das möglich ist in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben und in der Elternschaft keine Prio hat, sage ich mal, ne? Familienthemen, muss ich mir das selber bauen. Und dafür brauche ich im Zweifel ein paar Jahre. Und damit fange ich jetzt an.
Muss ich jetzt anfangen, weil...
Ja, weil klar, es dauert. Genau, es geht nicht von heute auf morgen. Aber ich möchte jetzt anfangen, ein skalierbares Produkt zu entwickeln, damit ich mir auch die privaten und persönlichen Vorstellungen, die ich so habe, vielleicht aber eines Tages auch wieder verwerfe. Also keine Ahnung, ob ich in 3 Jahren noch Mutter sein werde. Vielleicht überlege ich mir das auch, wenn ich in meinem Freundeskreis sehe, wie viel Arbeit das ist. Nee, kleiner Spaß. Aber auf jeden Fall, dass ich mir das selber erarbeiten muss. Und damit wollte ich anfangen.
Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, weil ich kenne jetzt gar nicht, das ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so der typische Weg. Mir sind im journalistischen Bereich eigentlich keine Startups irgendwie so, oder Groß-Startups, Startup-Gründer, Gründerinnen bekannt. Claire, hattest du auch mal im Podcast, also es gibt schon hier und da natürlich auch mal Journalistinnen oder Menschen, die Journalistik studiert haben, die dann auch irgendwie sagen, okay, ich gründe jetzt was, weil ich da irgendwie so ein Need gesehen habe. In dem Fall jetzt im Social-Media-Bereich.
Claire Devlin von Folgerichtig.
Genau,
von Folgerichtig. Kurz zur Einordnung.
Genau. Und dementsprechend nochmal so ein bisschen die Frage, man ist ja schon vielleicht auch in seiner Bubble drin, nur du dann in deiner Journalismus Bubble. Wie ist das so? Hast du mit der Idee, wie hast du die Idee kommuniziert? Hast du die quasi für dich entwickelt und dann irgendwie für dich den Schritt gewählt, okay, ich mache das jetzt und dann erarbeite ich dieses E-Learning, ich hole mir noch ein paar Leute irgendwie dazu, die mir da helfen? Oder wie lange hat diese Idee tatsächlich gereift, bis du dann wirklich gesagt hast, okay, das muss jetzt sein und das mache ich jetzt? Weil ich kann mir vorstellen, dass in der Bubble vielleicht auch viele Stimmen dann sind, die sagen, das läuft doch gerade mit Speaker und zieh doch einfach die Preise ein bisschen hoch, mach das nochmal so 3 Jahre so richtig volle Pulle, dann kannst du ja auch genug zur Seite legen, dass du dann einfach mal locker 2 Jahre Mutter bist, sozusagen.
Ja, vom Ding her ja, hätte auch so funktioniert wahrscheinlich, aber hat mir nicht ausgereicht. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema, das ich vorhin schon so angeschnitten habe, dass es mir schwerfällt, nur einen Job zu haben, weil ich eben, als ich angefangen habe zu arbeiten mit 14, hatte ich halt sehr schnell sehr viele unterschiedliche Jobs. Und auch später im Volo, als ich mir eigentlich vorgenommen habe, nur dieses Volo zu machen und nichts anderes, hat es nicht lange gedauert, bis ich zu meiner Chefin hingegangen bin und gefragt habe, hey, kann ich eigentlich auch für andere Medien schreiben? Weil ich habe noch die und die Themen auf der Liste, die passen jetzt bei uns nicht so rein, aber ich könnte sie anderweitig verkaufen. So, das heißt, ich hatte immer, also für mich geht dieses Konzept, eine Sache zu machen, irgendwie nicht so richtig auf, so, um mich weiterentwickeln zu können. Ich brauche immer einen Bereich, in dem ich mich sicher fühle, in dem, also mittlerweile zum Beispiel halt Hungry Minds, also mein Podcast, Vorträge halten auf jeden Fall, aber ich brauche auch immer wieder einen Bereich, der mich challenged. Und in der Selbstständigkeit musst du dir diesen Bereich ja selber suchen und selber bauen. Weil es kommt keine Führungskraft auf dich zu, die sagt, hey, wir haben hier ein neues Projekt. Oder wie sieht denn wie sehen deine Weiterentwicklungsmöglichkeiten aus? Das und das gibt es. Ne? Wähle zwischen A, B oder C. Sondern nein, du musst halt selber den Hintern hochkriegen. Ne? Mhm. Und dann hat Claire tatsächlich eine ganz große Rolle gespielt, weil wir waren damals im Austausch und sie haben bei Folgerichtig damals
für den Podcast im Austausch.
Genau, gewesen. Ja genau, sie haben bei Folgerichtig damals ihren Unternehmens-Podcast gestartet und sie wollte sich dahingehend mit mir austauschen, weil ich natürlich das Podcast-Knowledge von Hungry Minds hatte. Und ich wollte von ihr wissen, wie habt ihr eigentlich euer E-Learning aufgezogen? Und das war ein total wertvoller Austausch. Und darüber hinaus zum Beispiel noch der Austausch mit AK Gerstlauer. Das ist auch eine Journalistin, die sehr unternehmerisch denkt, würde ich sagen. War auch super wertvoll. Und oh, da fällt mir noch ein, ich war auch eine Zeit lang während meiner journalistischen Ausbildung, also während meines Volos in Amerika, in Los Angeles, und habe da bei einem freien Redakteur gearbeitet, bin mit ihm mitgelaufen. Und der hat mir das sehr gut beigebracht, dass es nicht mehr ausreicht, nur journalistisch tätig zu sein, sondern dass man auch als Journalist oder Journalistin unternehmerisch tätig sein kann. Und diese Impulse von außen waren total wertvoll für mich. Und dann zu der Frage, wie lange das gedauert hat, so ein Dreivierteljahr würde ich sagen. Also so ein Dreivierteljahr, bis ich die Idee hatte und dann auch umgesetzt hatte, hat es ein Dreivierteljahr gedauert. Und das war auch in der Phase, als mein zweites Buch, Work Reloaded, Führungskräfte im Vorstellungsgespräch, erschienen ist, beziehungsweise in der Zeit, als ich daran gearbeitet habe, weil ich wusste, diese zwei Dinge, also die E-Learning-Plattform Team of Tomorrow und das zweite Buch, die müssen zeitgleich erscheinen ungefähr. Rein strategisch.
Also viel einfach ausgetauscht mit Menschen, die sowas schon mal gemacht haben. Mhm. Quasi für dich selber lernen, wie funktioniert das, beobachten.
Und das rate ich Leuten auch, also wirklich über Ideen zu sprechen, anstatt heimlich in einer stillen Kammer daran rumzuwerkeln. Das ist es ja auch. Also es ist ja auch eine Strategie zu sagen, ich mache das erstmal alles fertig und dann spreche ich darüber. Nein, lass doch schon vorher darüber sprechen. Und diese Angst, dass das irgendjemand nachmachen oder beziehungsweise noch vor mir machen könnte, die besteht ja auch bei vielen, einfach mal über Bord werfen, weil es geht viel, viel besser und man erspart sich so viele eigene Fehler, wenn man vorher mit anderen spricht und diese Idee teilt, dann wird sie im Zweifel noch viel, viel besser.
Ja, höre ich auch sehr oft hier ja. im Podcast. Das ist mit eins der wichtigsten, weil man weiß nie, was aus den Gesprächen wird und es gibt eh keine andere Person, die das dann genauso gut aufbauen würde.
Ja, oder halt anders, selbst, aber selbst wenn.
Aber das ist ja auch gar kein Problem. Also,
ja.
Wie läuft's jetzt? Also ihr seid jetzt gestartet. Du hast gesagt, ne, Anfragen für Kinos und so weiter gibt es immer noch. Ist ja, klingt nach sehr viel Inbound sozusagen, was sowieso auf die zukommt, wo man dann auch gut sagen kann. Übrigens, wir haben ja auch noch ein E-Learning. Ich kann leider jetzt nicht vorbeikommen, aber wir haben hier noch ein anderes Produkt. Das hilft vielleicht auch schon weiter. Wie, ne, weil ich kenne das oft natürlich, wenn man jetzt ein Produkt hat, ein Startup, irgendein Produkt, und dann wird der Shop live geschaltet und dann weiß aber vielleicht noch keiner davon, weil es jetzt noch keine Marketingkampagne gab oder sowas. Und dann passiert erstmal nichts und keiner kauft. Und dann muss man erstmal richtig anfangen zu arbeiten, in die Werbungsphase sozusagen gehen. Wie war es dann bei dir, als es dann, du hast schon gesagt, strategisch war jetzt die Überlegung schon da, das auch mit einem Buch quasi zu koppeln, mit deinem zweiten Buch Work Loaded, wo du dann ja auch in den Medien auch wieder viel eingeladen worden bist. Und natürlich dann viel präsent warst und Aufmerksamkeit bekommen hast und das natürlich gut koppeln konntest dann mit Team of Tomorrow. Mhm. Wie war es dann so, der Start?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich so ein total wichtiger Schritt, weil, wie du sagst, es ist häufig der Fall, dass ein Startup ein Produkt live schaltet und der Verkauf dann erstmal ausbleibt. Und dadurch, dass ich aber durch dieses zweite Buch, Work Reloaded, eine so große Aufmerksamkeit bekommen habe, hat das E-Learning gleichzeitig eben auch Aufmerksamkeit bekommen. Und da bin ich sehr dankbar für, dass das von den Timings her auch so funktioniert hat, um ehrlich zu sein.
War ja gut geplant. War ja geplant.
Es war geplant, aber am Ende.
Gut, hätte auch sein können, dass das E-Learning nicht rechtzeitig fertig wird. Und
genau, dann fehlt hier noch was oder da funktioniert technisch irgendwas nicht und so weiter. Ne? Deswegen am Ende hat alles funktioniert und das hat mich auch ein paar Nerven gekostet. Und es ist nach wie vor immer noch so, dass die Zielgruppe, die wir haben, also der kleine Mittelstand, der in Deutschland gar nicht so klein ist, ne? Aber eher ja mittelgroße und kleine Unternehmen, sich noch ein bisschen schwer tun mit dem Thema E-Learning.
Ach so.
Weil das für sie vielleicht noch nicht so das richtige Produkt ist oder weil manche auch einfach noch nicht so sehr an dem Schmerzpunkt des Fachkräftemangels sind, dass sie denken, okay, ich brauche jetzt wirklich externe Hilfe.
Bis er dann kommt.
Genau. Und bei großen Unternehmen ist es noch ein bisschen anders. Also ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche bei der Telekom und so. Die beschäftigen sich sehr, sehr intensiv damit und laden dann auch ein und da bin ich dann auch. Und es ist nach wie vor eine Challenge, an die wirklich kleinen und mittelgroßen Unternehmen ranzukommen. Wir machen das jetzt mittlerweile über verschiedene Verbände oder auch über die IHK. Ich war jetzt letzte Woche bei der IHK in Stuttgart. Und da ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn dann erstmal 400 regionale Unternehmen vor einem sitzen, man einen Vortrag vor Ort geben kann und dann noch einen Rabattcode zum E-Learning geben kann, um dann eben einen Weiterverkauf anzuregen einfach, ne? Oder in zwei Wochen bin ich bei der BEKO, das ist eine Bäckerei-Fachkonferenz aus der Branche und da werden ganz, ganz unterschiedliche Bäckereibetriebe anwesend sein und die bekommen natürlich auch nochmal einen Rabattcode. Und das ist mittlerweile so ein bisschen die Strategie geworden, über die Verbände an die Kunden fürs E-Learning ranzutreten.
Ja, das ist smart. Also ich meine, weil die IHK ist, das sind ja auch Thema, was die auch schon natürlich länger auf dem Schirm hatten. Ich weiß, ich war selber vor 2 Jahren auch mal in einem Projekt, da ging es auch um das Thema Fachkräftemangel. Und da waren natürlich auch dann die Player dabei, die sich darum kümmern, die da auch für verantwortlich sind, so ein bisschen für ihre Verbände dann auch Inhalte zu produzieren oder auch Impulse zu setzen. Das ist halt einfach ein Prozess, den du nicht erst starten kannst, wenn als Unternehmen, wenn der Painpoint dann wirklich da ist, sondern weil der Prozess einfach ein bisschen länger dauert, weil du ja Prozesse im Unternehmen umstellen musst und auch natürlich viel im Mindset sich verändern muss, der einfach ein bisschen länger dauert und wo man sich jetzt schon
und eigentlich schon vor Unternehmenskulturwandel, das geht ja nicht von heute auf morgen. Musste, aber, ja, voll.
Genau. Wo bist du, wo seid ihr heute, was sind deine Herausforderungen? Wir haben bevor das Mikro losging, schon mal so ein bisschen über Ängste auch gesprochen. Was hast du gerade so für Challenges? Weil ihr bist ja gerade neu, das Buch war gerade raus, war natürlich erstmal viel auch, was dir dann an Zeit in Anführungsstrichen weggenommen worden ist, die du für Team of Tomorrow dann vielleicht hast. Aber gleichzeitig war es natürlich auch in puncto Marketing sehr hilfreich. Wo steht ihr jetzt? Was sind so die Next Steps und Herausforderungen, vor denen du vielleicht stehst?
Ja, also die große Challenge, an der wir nach wie vor arbeiten, würde ich sagen, ist wirklich an diese Zielgruppe ranzukommen und die besser zu verstehen und für die noch sichtbarer zu werden. Das ist etwas, was uns eigentlich so jeden Tag beschäftigt.
Also Zielgruppe Mittelstand. Und die vielleicht noch keine Abteilungen dafür haben, sich zu überlegen.
Genau, die für diese Themen zu sensibilisieren. Okay. Weil mein großes Ziel ja, und deswegen habe ich mich auf den Mittelstand spezialisiert, ist eben, dass ich mir wünsche, dass es diesen Mittelstand auch noch in 10 Jahren gibt. Mhm. Und dass der diesen Moment jetzt gerade sich mit den Belangen der Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Lebensphasen zu beschäftigen, dass sie den nicht verpennen. Mhm. Wenn sie das jetzt verpennen, dann gibt es die in 10 Jahren nicht mehr oder viele davon.
Ja, dann gibt es schon die Generation Alpha, auf die man sich dann vielleicht auch einstellen
muss. Ja, und deswegen, also das ist vielleicht noch ganz kurz zu deiner Frage, warum überhaupt der Mittelstand, ne? Mhm. Das habe ich vorhin gar nicht beantwortet. Und was mir gerade so ein bisschen Bammel macht, und das habe ich vorhin angeteasert, bevor das Mikrofon anging, wir bekommen mittlerweile sehr viele Initiativbewerbungen, gerade wenn ich vor oder an Unis spreche, und da Studierende sitzen, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit irgendwo schreiben wollen, die vielleicht ein Praktikum irgendwo machen wollen. Und neulich hat sich auch ein, der war schon über 50, glaube ich, ein über 50-Jähriger bei mir beworben. Und ich dachte so, krass, das ist das größte Kompliment, was mir gemacht werden kann. Aber ich habe gerade einfach voll Schiss davor, zu schnell zu wachsen von der People Power her, weil ich einfach so einen hohen Anspruch daran habe, Praktis zu betreuen, studentische Mitarbeitenden zu betreuen. Das muss dann halt auch wirklich gut organisiert und strukturiert sein. Und dadurch, dass ich aktuell einfach so viel unterwegs bin und kaum, also ich war jetzt 4 Wochen nicht in Hamburg, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. 2 davon habe ich Urlaub gemacht, okay, aber 2 davon war ich halt auch auf Geschäftsreise wieder. Mhm. Und unter den Bedingungen kann ich aktuell nicht die Führungskraft sein, von der ich auf Bühnen spreche und die ich mir für junge Menschen wünsche, die kann ich aktuell bei Team of Tomorrow nicht sein. Und deswegen mache ich es nicht. Und damit verbaue ich mir vielleicht auch wieder etwas. Weiß ich nicht. Ist schwierig. Also das ist so ein, da mache ich gerade so einen Spagat und ich weiß nicht so richtig, wie der nächste Step da aussieht, um ehrlich zu sein.
Okay, also es ist das nächste kalte Gewässer, das dann einzuspringen. Aber es ist für viele Gründer und Gründerinnen, mit denen ich spreche, ist so der erste Mitarbeiter, ne? Wenn man jetzt nicht schon jemand ist, der schon 2 Startups aufgebaut hat und Connections hat zu Investoren und so weiter und sagt, okay, ich hole mir kurz meine Million rein, stelle 20 Leute ein und dann wird das Ding ratzfatz hochskaliert, weil ich schon mal 3-mal gemacht habe und ich weiß, wie es geht. Für viele so einer der ersten großen Steps gewesen, der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin.
Und vor allem feste Mitarbeiter.
Fest, genau.
Also wir haben ja Sigrid, die ist fest angestellt, die auch ganz nebenbei meine Mama ist, ja, und die macht quasi
also sehr supportive. Genau. Von dem ganzen Thema Startup.
Sehr supportive, und sie macht mittlerweile das gesamte Backoffice bei Team of Tomorrow. Auch meine ganzen Reiseorganisationen und die ganze Kommunikationsarbeit mit den Kunden, das macht alles sie. Sehr viel Arbeit, macht sie richtig gut. Tabea unterstützt mich bei Social Media und ansonsten arbeiten wir nur mit Freien, eher projektbezogen zusammen, wenn wir irgendwas fürs E-Learning produzieren müssen. Neue Audiomodule, neue Videomodule, genau. Oder neue auch Textmodule, da hole ich mir manchmal auch nochmal Hilfe von anderen Journalistinnen, die mir dann da unter die Arme greifen, einfach weil es zu viel ist dann teilweise. Aber jemanden weiteres fest anzustellen, I don't know.
Das klar, es ist erstmal auch sozusagen eine Vorleistung, weil es sind direkt erstmal, je nachdem, ne, 1 Jahresgehalt, was man direkt schon mal einplanen kann. Und man stellt ja die Person nicht ein, damit man sie dann...
Ja, nicht nur das Jahresgehalt, auch die ganzen Versicherungsbeiträge und so weiter. Ne? Also es bleibt quasi ja nicht irgendwie bei dem Jahresgehalt, sondern da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran.
Ja, ja. Genau, aber das Gute ist ja, dass du da, glaube ich, auch einige Leute kennst, Claire, mhm. die auch schon durch diese Reise sozusagen gegangen sind, die ja dann auch, weil sie zu dritt angefangen haben und dann nach und nach, ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt an Mitarbeiterinnen haben. Aber das kann dann auch, also ich beobachte das oft, dass es dann auch relativ schnell geht, wo man irgendwie mitkriegt bei Social Media, okay, die haben jetzt gerade eine neue Mitarbeiterin, okay, jetzt sind wir zu viert. Und dann zu fünft und auf einmal, zack, 10 Leute.
Ja.
Weil dann doch die Skalierung irgendwie schneller geht oder einfacher geht und man als Gründer, Gründerin wieder mehr Zeit hat, auch am Unternehmen zu arbeiten und weniger dann auch im Unternehmen oder im Startup. Von daher, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir verfolgen die Reise weiter. Und ich wünsche da auf jeden Fall dir alles Gute. Ich glaube, es ist ein Thema, was auf jeden Fall Relevanz hat und wo euch die Arbeit nicht ausgehen wird.
Das glaube ich auch.
Und ihr bestimmt viele weitere Ideen habt für weitere Produkte für Team of Tomorrow. Bevor wir zum Schluss kommen, haben wir noch immer so eine Kategorie, das Fundstück. Mhm. Da darf der Gast, die Gästin, in dem Fall du, irgendwas mitbringen, was dir auf deiner Reise, ob es beim Buchschreiben war oder tatsächlich bei der Gründung von Team of Tomorrow, ein Podcast, Buch, was auch immer, Zitat, es kann alles Mögliche sein, mitbringen und teilen, was dir dabei geholfen hat.
Ja, es gibt ein Lied, das heißt Lose My Cool von Amber Mark und ich habe das auch erst Anfang dieses Jahres entdeckt und habe es dann zu meinem 2023 Lied gekürt, weil in diesem Lied Lose My Cool geht es eben darum, über den eigenen Schatten zu springen, sich auch selber nicht zu ernst zu nehmen und einfach mal sich zu trauen und zu machen. Und ich mag das Lied total gerne. Also nicht nur, was die Message angeht, sondern auch, was den Beat angeht.
Mhm.
Und das empfehle ich an dieser Stelle. Das ist mein Fundstück.
Ja, sehr gut. Das heißt, das kommt dann auch auf die Playlist. Mhm. Und von meiner Seite kommt auch nochmal auf die Playlist Kopfüber von Mia. Ich hatte irgendwie das Gefühl, bei dir waren viele Entscheidungen einfach so aus dem Bauch, gutes Bauchgefühl und einfach mal rein. Und Oh Mamai von Summer Kennedy.
Mega.
Und ja, damit vielen Dank, liebe Ronja, dass du Einblick gegeben hast in deine Reise vom Abbruch des Journalismusstudiums bis hin zur Gründung deines Unternehmens und was ja noch recht frisch ist und da noch ganz viel kommen kann.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ciao.
Ciao. Das war's für diese Woche. Schön, dass du dabei warst und reingehört hast und auch zum Ende mit dabei warst. Wie gesagt, falls es dir noch nicht passiert ist, dann drück vielleicht am besten direkt jetzt nochmal schnell auf den Follow-Button beim Podcast und hör vielleicht mal bei Spotify rein in die Playlist Heiße Songs. Ich kann sie, wie gesagt, nur empfehlen. Morgens zum Wachwerden, zum Reinkommen in den Tag für Good Vibes Only oder zum Joggen für die letzten Meter. Soweit von meiner Seite. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, springt rein ins Unbekannte.